Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, 1924 wurde dieses Haus eröffnet. Es hat schon manche Generationen gesehen und wir nutzen dieses Haus an diesem Tag. Und da betet einer, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und gleichzeitig weiß er, er hat da keine bleibende Stadt. Auch seine Zeit in diesem Haus geht zu Ende. Bis dahin, dass das Haus selbst, der Tempel in Jerusalem im Jahr 70 nach Christus zerstört wurde. So viel Änderungen gibt es im Laufe der Zeit. Ich möchte mit der heutigen Predigt über Psalm 23 weiter der Jahreslosung folgen. Die Jahreslosung aus Hebräer 13, Vers 14 lautet: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, die suchen wir. Wollte man diese Worte auf den Punkt bringen, könnte man sagen, es geht um Veränderungen. Veränderungen, darum geht es. Es bleibt nichts beim Alten. Menschen suchen das Zukünftige. Manches, was uns lieb geworden ist, müssen wir loslassen. Doch wie brechen wir auf ins Unbekannte und wo liegt das Ziel? Und wie können wir in all den Veränderungen unseres Lebens und dieser Zeit versorgt sein und was verbinden wir damit? Ich glaube, der Psalm 23 bringt das in wunderbarer Weise zum Ausdruck. Für viele Christen und auch Juden ist dieser Psalm 23 ein Lieblingspsalm. Ich kann den auswendig. Ich nehme den mit an viele Orte, in viele Gespräche. Wenn es um einen Hausbesuch geht oder einen Besuch am Krankenbett, wenn ich nachts nicht schlafen kann, weil mir so viele Dinge im Kopf herumgehen und so viele Menschen mich beschäftigen, dieser Psalm 23. Vor 50 Jahren hat der Theologe Arthur Weiser im Alten Testament Deutsch in seiner Auslegung das so beschrieben, diesem Psalm. Die liebliche Anmut der Linien und Bilder und die Innigkeit der religiösen Empfindung haben diesen Psalm unsterblich gemacht. Über ihm liegt der zarte Hauch eines ungetrübten Seelenfriedens, der aus zuversichtlichem Gottvertrauen quillt. 1963. Eine sehr blumige Sprache. So würde ich das heute nicht mehr ausdrücken, aber es hat was Poetisches an dieser Stelle. Und doch ist der Psalm 23 ein Psalm, der eigentlich gar nicht so viel Poetisches in sich hat. Es ist ein bewährter Psalm in Leid und Not, im Angesicht des Todes, an manchem Krankenbett ein Trost und in schwierigen Zeiten und in der Angst gibt er neue Zuversicht und Geborgenheit. Hans-Joachim Krauss, auch einer der großen Theologen, die die Psalmen ausgelegt haben, beschreiben den Psalm 23 so. Der Psalm 23 ist nicht versponnen in die Seligkeit des Vertrauens. Und es sind nicht idyllisch liebliche Bilder frommer Ergebenheit, die darin zum Ausdruck kommen. Das hat mich doch etwas geschockt und auch mein Bild vom Psalm verändert. Und dann, wenn ich mich damit beschäftige, wenn wir diesen Psalm lesen, sprechen, beten, vielleicht hat mancher den auch innerlich mitgesprochen. In der Lutherfassung ist er uns sehr vertraut. In der Elberfelder hört man nochmal neu hin. Wer dem Psalm 23 dann nochmal begegnet, merkt, das ist eine konkrete Gefahr und Bedrohung, die beschrieben wird. Das ist keine einfache Wohlfühlsituation. Da wird von Feinden gesprochen, die einem das Fürchten lehren und auch das Gefühl der Rache wecken. Da gibt es einen Rückblick auf ein verfolgtes und bedrohtes Leben. Ein Psalm von einem, der es an seinem Ort nicht mehr aushält, weil er merkt, er hat hier keine bleibende Stadt. Hier zerfällt etwas, sondern einer, der einen Ausweg sucht und auch findet und so seine Zukunft mit Gott gestalten möchte. Ich finde es sehr zutreffend, dass Hans-Joachim Krauss diesen Psalm als einen Psalm des Weidewechsels beschrieben hat. Der Hirte wechselt die Weide. Und seine Schafe gehen mit. Und dann verwischt das Ganze und bekommt sehr menschliche Züge, wenn man bei Gott dann als Mensch zu Gast ist. Veränderung. Wie ein Weidewechsel. Hin zu grünen Auen und ruhigen Wassern und geführt sein dabei. Auf zu rechten Pfaden und auch dahin darauf geführt werden. Mit einem Ziel im Blick. Das Haus Jahwes. Bei Gott zu Hause sein. Wer möchte das nicht und wie kann ich mir das vorstellen? Denn bis diese zukünftige Stadt erreicht ist, gibt es ja noch einige Hindernisse zu überwinden. Und dabei gilt es, versorgt zu sein. Da heißt es zum Beispiel, auch wenn ich wandere im finstern Talgrund, fürchte ich kein Unheil. Doch dieses Unheil ist ja da. Sonst brauchte ich mir darüber gar keine Gedanken machen. Sonst müsste ich mir so gar nicht Mut zusprechen, oder? Die heile Welt ist ja nicht erreicht. Der Leak hat das in seinem Gebetsanliegen eben erwähnt, dass es seinem Vater sehr schlecht geht, da er eine unheilbare Krankheit hat. Uns als Familie beschäftigt es in den letzten beiden Tagen besonders intensiv, dass die Mutter einer Freundin aus der Nachbarschaft schwer erkrankt ist und jetzt die Tage gezählt werden. Und die drei Kinder von unseren Nachbarn sind jetzt abends bei uns, damit die Eltern ins Spital können, um die Großmutter dort zu begleiten in den letzten Tagen ihres Lebens. Das sind Situationen des Todesschattens, wo es eben nach menschlichem Ermessen und nach Diagnose der Mediziner keine Aussicht auf Heilung gibt. Ein anderes, was sich in diesen Tagen ereignet hat, was auch einen Todesschatten zeigt, ich denke da an eine Versammlung und ein Fest von Menschen, deren rechte politische Gesinnung hoffähig ist und auch vor der Hofburg, eigentlich einem Ort der Demokratie, keinen Halt macht. Wo ein finsterer Schatten seit 80 Jahren weiterreicht. Das rechtfertigt natürlich keine Gewalt von linker Seite. Aber das sind Dinge, die nicht Heil bringen, auch wenn Menschen Heil rufen. Auch wenn ich wandere im finsteren Talgrund, heißt es, fürchte ich kein Unheil. Das ist nicht das Pfeifen im dunklen Wald gegen die Angst oder dass ich irgendwas mitnehme in den Keller, wenn es dunkel ist und ich mich nicht orientieren kann. Heißt auch nicht, sich selbst Mut einzureden, Kopf hoch, wird schon wieder, reiß dich zusammen und dann klappern die Zähne doch. Ich glaube, dass die Gefahren und das Unheil und das Tal der Todesschatten nicht durch uns zu verdrängen sind, durch fromme Formeln oder indem man sich selbst ermutigt oder nur positiv genug denkt. Da hilft das optimistische Weltbild nicht. Die Furchtlosigkeit angesichts des Todesschattens und trotz des Unheils liegt im Vertrauen, im Glauben an den, der sagt, es werde Licht, Gott der Schöpfer. Und von dem Menschen sagen, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und der, von dem Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Da müssen Todesschatten weichen. Da helfen unsere besten Formeln nichts. Aber wenn Gott selbst eingreift, entsteht Licht statt Schatten. Aber wie sind wir dann nun in Veränderungen versorgt? Ich glaube, es bedeutet, im Leben gehört es dazu, auch mal ganz unten zu sein, im Tal der Todesschatten. Und auch von diesen Schatten erreicht zu werden. Dort, wo das Unheil sehr konkret und spürbar ist. Und gleichzeitig darum wissen, dass einer bei mir ist, den ich direkt anreden kann. Denn du bist bei mir, heißt es dann. An dieser Stelle kippt der Psalm. Da redet einer nicht mehr von sich selbst, sondern er redet von Gott. Denn du bist bei mir. Er schaut vom Ich aufs Du. Da wandelt sich etwas. Du versorgst mich, wenn ich in Veränderungen echte Furcht verspüre. Denn du bist bei mir, wenn das, was ich für eine bleibende Stadt, für ein bleibendes Familiensystem, für ein bleibendes politisches System, für einen bleibenden Organismus halte, nicht bleibend ist. Denn du bist bei mir. Ich glaube, dass dieser Vers in der Mitte des Psalms der eigentliche Kernsatz des Psalms 23 ist. Der Hirte ist ein schönes Bild, was wir lieben, wo wir uns einfühlen können. Entscheidend ist aber das Bekenntnis, denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Im Blick auf den, zu dem ich mich bekenne, an den ich glaube. Auch wenn es Situationen gibt, wo man im Tal des Todesschattens unterwegs ist oder dieser Schatten an einen heranreicht, wenn man es bei anderen erlebt. Und dann sind da noch diese anderen Symbole. In Veränderung versorgt sein, heißt auch auf die Symbole von Stecken und Stab zu achten. Der Stecken ist eigentlich eine eisenbeschlagene Keule, eine echte Waffe. Ich glaube nicht, dass eine eisenbeschlagene Keule mich trösten kann. Dadurch fühle ich mich bedroht. Und der Stab? Gut, damit könnte ich mich vielleicht etwas eher arrangieren. Warum diese beiden Begriffe? Ich glaube, es gibt Situationen, in denen ein Mensch sich nicht selbst verteidigen kann. Wo man ohnmächtig und hilflos ist, einem Unheil ausgeliefert. Dann setzt Gott sein Stecken ein, diese eisenbeschlagene Keule. Ich muss also nicht selbst zur Gewalt greifen, um mich zu verteidigen. Gott hat Gewalt und wird sie zu seiner Zeit einsetzen, um das Unheil zu besiegen. In einem jüdischen Segen heißt es zum Beispiel, der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere, ich möchte es erweitern, anderes über dich herfällt. Und dann dieser Stab. Es gibt ja Situationen im Leben, wo man nicht mehr weiß, wo man hingehört. Wo sich so viel verändert in einem selbst und um einen herum, dass man orientierungslos wird. In Bezug auf sich selbst, wer bin ich eigentlich? In Bezug auf Gott, kann ich an den noch glauben? In Bezug auch auf Menschen, was ist hier los? Da setzt Gott seinen Stab ein. Er gibt den nötigen Antrieb, das Zukünftige bewusst zu suchen. Das ist ein Stück Steuerung und Leitung an dieser Stelle. Er dirigiert, und zwar nicht von ihm weg, sondern zu ihm hin, an seine Seite. Wenn ich als Mensch in der Gefahr stehe, vom Weg abzuirren und in Gefahr stehe, im Tal der Todesschatten zu verenden. Veränderungen bringen ja Ängste mit sich und ganz reale Furcht vor dem Unheil. Wie gut ist es dann zu sagen, denn du bist bei mir, denn du bist bei mir. Wie gut ist es dann zu merken, verteidigt zu werden, nach außen hin. Und ich glaube, dass wir wesentlich weniger mitbekommen, als um uns herum geschieht. Und zurechtgewiesen werden nach innen hin, wenn ich mich verirre und merkwürdige Wege gehe. In all dem sind wir in Veränderung versorgt durch Gott. Und wenn Gott uns in Veränderungen versorgt, wenn das wirklich stimmt, du bist bei mir, dann betrifft das meine ganze Person. Betrifft das meinen Körper, wo Gott jede einzelne Zelle kennt. Dann betrifft es meine Seele, mein Denken, mein Fühlen, meine Motivation. Und es betrifft auch meinen Geist, die Spiritualität. Ich war am Freitagnachmittag bei einer Fortbildung für Klinikseelsorger, für Krankenhausseelsorger. Und dort gab es ein interessantes Referat, wo nochmal deutlich wurde, dass die Spiritualität nicht den Esoterikern überlassen bleiben darf. Spiritualität hat doch ganz tief mit christlichem Glauben in der Gottesbeziehung zu tun. Es ist nicht irgendein beliebiger Begriff, den man irgendeiner Gruppe überlassen kann. Insofern ruhig von Spiritualität sprechen, aber dann auf Christus hinweisen. Und zum Schluss des Psalms? Der schönste Ausdruck dafür, versorgt zu sein, ist doch eigentlich der Tisch. Wenn man Gast sein darf, wenn man willkommen ist, wenn man eingeladen ist, das ist wunderbar. Und wenn jemand sagt, schön, dass du da bist, du hast den Weg gefunden. Deswegen heißt es, du deckst vor mir einen Tisch vor meinen Augen, angesichts meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und gefüllt ist mein Becher. Andererseits eine recht merkwürdige Atmosphäre, finde ich. Zu Tisch zu sein angesichts der Feinde, also dieses Bild, da habe ich immer Anstoß dran gehabt. Da macht man sich ja ganz komische Gedanken. Du deckst vor meinen Augen einen Tisch angesichts meiner Feinde. Viel lieber ist es doch so, viel lieber hätte ich es doch gern so, zu sagen, du deckst vor meinen Augen einen Tisch angesichts meiner Freunde. Denn mit denen möchte ich doch feiern. Da fühle ich mich doch viel wohler, als wenn dieses böse Wort der Feinde auftaucht und die das auch noch mitbekommen und sehen und ich das auch noch aushalten muss. Denn wer bekommt denn angesichts der Feinde überhaupt ein bisschen runter? Fällt mir nicht leicht. Gott hat die Feinde sehr wohl im Blick. Und ich als sein geladener Gast werde auch damit konfrontiert. Ich kann davor die Augen nicht verschließen. Und dann, wenn ich mir das vorstelle, dass Gott ganz demonstrativ den Tisch deckt, Gott in seiner ganzen Coolness deckt den Tisch, lässt mich Platz nehmen, lädt mich ein und die Feinde sehen das auch. Alle sollen es sehen, ob sie wohlgesonnen sind oder nicht. Komische Situation, finde ich. Aber geht es bei den Feinden, die wir uns da vielleicht vorstellen, überhaupt um Menschen, die uns feindlich oder feindselig begegnen? Geht es hier um Antipathie, Ablehnung der eigenen Person? So wird es ja oft ausgelegt. Ich glaube, diese Auslegung ist falsch. Dietrich Bonhoeffer hat davor gewarnt. Er sagt, Psalm 23 zählt zwar zu den Rachepsalmen, Klammer auf, wer hätte das gedacht, Klammer zu, aber die Feinde, das sind Feinde der Sache Gottes, die uns um Gottes Willen angreifen. Das ist nicht eine Sache zwischen Menschen, die da abläuft. Da ist eine ganz tiefe geistliche Dimension drin. Und in etlichen Ländern dieser Welt ist das schreckliche Realität, dass es Menschen heute nicht möglich ist, in bestimmten Ländern Gottesdienst zu feiern, im Frieden, weil sie verfolgt werden. Diese Angriffe von Feinden erlebe ich im Moment auch im Vorfeld von ProChrist. Wir haben ja mal darauf hingewiesen, dass es möglich ist, im Internet an der Aktion Ein Wunsch für Gott teilzunehmen. Ich arbeite dort auch mit. Das ist so, dass Leute, die im Internet unterwegs sind, einen Wunsch an Gott formulieren können und mir den anonym zusenden können und ich darauf antworte. Und einige aus unserer Gemeinde sind auch an diesem System beteiligt. Die kriegen das auch mit. Mir ist es so gegangen, dass es dort wirklich wertvolle Wünsche gab, wo ich gesagt habe, dafür bete ich gerne für dich. Und so will ich für dich beten. Das habe ich gerne und voller Freude beantwortet. Aber etwa die Hälfte der Wünsche, die bei mir eingelangt sind, sind brutal, sind gotteslästerlich, sind von einer Ethik und von einem Vokabular, einem Wortwahl geprägt. Das ist haarsträubend, das mag ich hier nicht erzählen. Wo ich das als echten Angriff, auch als Feindseligkeit erlebe. Bis dahin, dass ich mit einem Mitarbeiter von ProChrist auch darüber ausführlich gesprochen habe, wie wir damit umgehen. Denn Leute bleiben ja in der Anonymität und greifen von dort aus an. Ganz schwierig für manchen. Also die Feinde, es geht nicht um persönlichen Streit. Man kann verschiedene Meinungen haben. Man muss auch nicht immer einer Meinung sein. Es geht auch nicht um Menschen, die mich aufgrund von Antipathie nicht leiden mögen. Die wird es immer geben. Das kennen wir aus unserem Leben. Gott deckt demonstrativ den Tisch und macht damit deutlich, in allen Veränderungen unseres Lebens sind wir versorgt. Ich frage mich nur, darf ich da überhaupt Platz nehmen? Bin ich überhaupt würdig, mich von Gott versorgen zu lassen? Einige Jahrhunderte vor diesem Psalm wurde etwas aufgeschrieben, eine Bitte an den Pharao auf den El-Amarna-Tafeln aus Ägypten. Dort heißt es, der Pharao gebe Geschenke an seinen Diener, während unsere Feinde zuschauen. Es ist also ein Untergebener des Pharao, der eine Bitte an den Pharao richtet. Er gebe Geschenke an seinen Diener, während unsere Feinde zuschauen. Das ist eine Haltung, die zum Ausdruck kommt. Da sind die Rollen klar. Das heißt, da gibt es einen Diener unter einem Herrn. So ist es auch mit uns und Gott. In dieser Rolle der Diener sind wir nämlich, wenn Gott der Herr ist und bleibt. Und wenn da von Geschenken an seine Diener gesprochen wird, bei diesem alten Pharao da, ist das für mich ein Zeichen der Gnade Gottes. Ist auch ein Geschenk, dass Gott uns beschenkt mit seiner Gnade. Und interessant ist, dass dieser Diener des Pharao sich mit dem Pharao solidarisiert und sagt, während unsere Feinde zuschauen. Unsere Feinde heißt für mich heute, das geht nicht um persönliche Probleme, sondern es ist Gottes Problem. Und am Ende heißt es dann, du salbst mein Haupt mit Öl. Gefüllt ist mein Becher. Du salbst mein Haupt mit Öl. Wer Veränderung erlebt im Leben, der ist auch verletzlich. Veränderungen können Verletzungen mit sich bringen. Ob das Selbstverletzungen sind oder Verletzungen durch andere. Veränderungen im Leben können durchaus wehtun. Und dann diese Aussage, du salbst mein Haupt mit Öl. Gott selbst ergreift auf seine Weise Maßnahmen zur Wundbehandlung. Maßnahmen zur Wundbehandlung und Heilung wird dann möglich an Leib und Seele und Geist. Es ist körperlich erfahrbar, wenn Gott heilt. Es ist im Denken und Fühlen erfahrbar, wenn Gott heilt. Und es ist im Glauben in der Gottesbeziehung erfahrbar, wenn da etwas heil wird. Das geschieht in Gottes Nähe und Gegenwart. Und dann sind Veränderungen ja nicht nur etwas, was uns Angst machen muss, wovor wir fliehen müssen, sondern durchaus auch ein Grund zum Feiern. Oft vergessen wir das, wenn es Veränderungen gibt, die auch zu feiern, weil wir nicht wissen, was haben wir denn im Blick auf die Zukunft zu feiern. Ich glaube, dass Gott besonders großzügig ist in Veränderungen, die wir erleben. Gefüllt ist mein Becher. Gott stellt ihn bereits hin. Ich brauche mich nicht selbst bedienen bei Gott. So sehr ich ihn auch bedränge, der hat schon längst für mich gesorgt. Der Becher ist gefüllt. Und das ist ein Zeichen, ein Geschenk an die, die an Gottes Seite, an Gottes Tisch Platz haben. Also in Veränderung versorgt sein hinterlässt Spuren. Und das ist auch sichtbar für andere. Vor einiger Zeit fragte mich jemand mal, ob ich wüsste, wo der älteste Ausdruck von Christenverfolgung in der Bibel zu finden ist. Dann habe ich überlegt, so im Neuen Testament, da sagte er, du wirst lachen. Älteste Christenverfolgung ist im Psalm 23 erwähnt. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Amüsant einerseits, andererseits natürlich angesichts der realen Christenverfolgung dramatisch. Aber warum nicht mal so verfolgt werden? Gutes und Barmherzigkeit, Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens. So möchte ich doch gerne verfolgt werden. Das heißt, nicht Unheil und Feinde verfolgen uns, sondern Güte und Huld verfolgen uns. Ganz andere Qualität. So eine Verfolgung dieser Art, die lasse ich gerne geschehen. Wenn die Güte Gottes und die Huld Gottes erfahrbar wird und beides uns nachläuft. Das ist doch wunderbar, wenn so etwas uns nachläuft. Und ich glaube, darin liegt auch die Qualität eines Lebens mit Jesus Christus. Wer mit Jesus lebt, wird nicht davor verschont, auch mit Todesschatten in Berührung zu kommen. Wer mit Jesus lebt, wird auch Angriffe erleben. Wer mit Jesus lebt, dem kann es auch passieren, dass er irrt und zurückgeführt wird durch Gott. Wer mit Jesus lebt, heißt nicht, ich muss meine Feinde nicht im Blick haben. Aber es geht ja um Feinde Gottes, wohlgemerkt. Stattdessen verfolgt werden, in guter Weise, durch Güte und Huld. Weil Güte und Huld Gottes uns berührt haben. Das singen und wir bekennen wir ja auch im Lobpreis, wie Gott unser Leben berührt. Und spannend ist ja auch, wie unser Leben Spuren hinterlässt auf dieser Welt. Wie wäre das, wenn wir so einen geistlichen Footprint hinterlassen auf dieser Welt? Es wird ja immer so vom ökologischen Fußabdruck gesprochen. Da wird immer überlegt, welches Auto kaufe ich mir jetzt, welche Reise mache ich jetzt, welche ökologischen Fußspuren hinterlasse ich? Wie wäre es, wenn wir so einen Footprint, eine solche Fußspur hinterlassen? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Das ist doch spannend. Am Ende unseres Lebens geht es nicht darum, was wir alles geleistet haben. Natürlich ist es wichtig, das zu würdigen, eine Lebensleistung. Aber es wird darauf ankommen, welche Spuren unser Leben hinterlassen hat, welche Spuren wir hinterlassen. Und wenn es stimmt, dass Gott uns in Veränderungen durch seine Güte und Huld begleitet und für uns sorgt, dann sorgen wir auch dafür, dass Menschen durch uns Güte und Huld erfahren und entdecken, was wir bekennen, du bist bei mir, Herr. Ich glaube, dass Menschen das spüren, wie wir mit Jesus leben und in welcher Gelassenheit wir auch unterwegs sind, trotz mancher Veränderungen, die schmerzhaft sind und schwierig sind. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, und da komme ich jetzt zum Schluss, ein Gottvertrauen ohne Christus ist leer und ohne Gewissheit. Ja, es kann nur eine Art Selbstvertrauens sein. Wer aber weiß, dass Gott in Jesus Christus selbst in unser Leiden eingegangen ist, das Kreuz. Der darf mit großem Vertrauen sagen, du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das heißt, in Veränderungen versorgt sein durch Gott ist keine fromme Illusion. Und auch kein Bekenntnis, was man so auf einem geistlichen Höhenflug mal eben ausspricht. Sondern es begründet darin, dass wir als Menschen in den Veränderungen unseres Lebens Jesus Christus erfahren haben und erfahren. Der letzte Satz heißt ja im Psalm, ich werde bleiben im Hause Jahwehs, solange ich lebe. Und dann? Was ist, wenn ich sterbe? Oder wenn dieses Haus nicht mehr steht, wie der Tempel, der 70 zerstört wurde? Ist dann alles aus? Ich glaube, das Leben im Haus Gottes beginnt schon hier und jetzt. Unsere Beziehung zu Jesus Christus, der so ein lebendiges Haus Gottes ist. Und wir seine lebendigen Steine. Und da können wir gut zu Hause sein. Und das wird auch Spuren hinterlassen. In unserem Leben und in dieser Welt. Amen.